Drei wichtige Wörter. Und das in unserem Bibelbuch. Die sollen uns mehrmals beschäftigen. Und diese drei Wörter, die sind so umfangreich, dass wir heute nur einen Teil davon betrachten können. Es handelt sich um die Begriffe zuerst, dann und das danach. Wie gesagt, es soll uns heute Abend um das zuerst gehen. Da ich schon sehr viele Jahre diese wichtigen Wörter farbig in meiner Bibel anstreiche, überlege ich, dass ich diese Gedanken auch einmal der Gemeinde mitteilen möchte. Diese drei Begriffe stehen zuerst, als dann oder dann, danach in einer zeitlichen Reihenfolge, in einem Ablauf innerhalb der Geschichte. Und sie deuten auf eine gewisse Reihenfolge hin. Es kommt immer etwas danach. Sonst steht nicht das zuerst. Zum Beispiel bei der Geburt von Zwillingen. Da können nicht beide zu gleicher Zeit auf die Welt kommen und Luft holen wollen. Das geht gar nicht. In 1. Mose wird uns dann die Geschichte von Judah und der Tamar erzählt. Auch in 1. Mose 38. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus und die Hebamme nahm sie und band einen Karmesinfaden um seine Hand und sprach, dieser ist zuerst herausgekommen. Also das war schon bei den von Israel eine wichtige Angelegenheit, wer der Erstgeborene sei. Sehr oft laufen ja Segen und Verheißungen über den Erstgeborenen. Und es gab ja einen riesengroßen Streit innerhalb der Familien. Da denken wir an Abraham und den Ismael und den Isaak. Der Ismael war ja der Erstgeborene. Und dann kam der Isaak. Riesengroß Streit. Und als dann, man merkt ja das, wenn man die Geschichte liest, als dann der Isaak von der Muttermilch weg entwöhnt war, selbstständig essen konnte, auch andere Nahrung zu sich nahm, da gab es auf einmal einen Streit im Hause des Abraham. Dauert bis heute an. Auch später haben wir die erschütternde Geschichte von der Rebekka mit Esau und Jakob wegen des Erstgeborenssegen. Bei der Segensvermittlung durch Jakob mit seinen überkreuzten Händen auf Ephraim und Manasse. Wissen ja, das sind Söhne von Josef und die sollten gesegnet werden. Und der Josef sagt, ja, der Manasse, das ist der Ältere, der kommt an die Rechte. Und der Jüngere an die Jüngere, ja, aber der Vater war ja blind, der hat das gar nicht mitgekriegt. Doch, der hat das schon mitgekriegt, auch wenn er nicht mehr sehen konnte. Denn er nahm die Hände über Kreuz. Und da wusste er genau, der Ephraim ist der Segensträger. Manasse zurückgestellt. Aber Gott selbst durchbricht manchmal diese Linie und stellt den zweiten vor dem ersten. Dem Abraham fiel es sehr schwer, als Gott ihm ankündigte, nee, mit Ismael gehe ich den Weg nicht mit. Das war ein eigenwilliger Weg, den gehe ich nicht mit. Übers Jahr komme ich wieder. Da wird deine Sarah einen Sohn haben. Da hat der Abraham Luftsprünge gemacht. Nee, hat er nicht gemacht. Was hat der Abraham gesagt? Ach, dass doch der Ismael leben möchte vor dir. An dem hängt ja mein Herz. Ich bin vollständig zufrieden. Ich brauche keinen anderen mehr. Gott sagt, nein, nein, nein. Ich ziehe den Nachgeborenen des Zweiten vor dem Erstgeborenen. Zuerst, zuerst. Oder auch Römer 9. Selbst als die Kinder, da geht es ja um Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses fabriziert hatten, auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände. Also Gott hat einen Vorsatz. Er lässt sich doch nicht im Nachhinein der Geschichte etwas besonders einfallen, dass wenn dann der Max und der Moritz auf die Welt kommen und sprechen, ja jetzt, nein, das ist schon vorher. In seinem göttlichen Vorsatz ist das, als Konstrukteur hat er alle Abläufe vor sich. Da passiert aber auch gar nichts anderes. Nach seinem Vorsatz geht es nach Auswahl. Da steht ein Wort drin, nicht nach Werken, nicht nach Leistungen, nicht nach Begabungen, nicht nach Schönheit und Glanz, sondern nach göttlichen Auswahl. Ja, nicht nach Werken, sondern weil der Allerhöchste beruft, wurde der Rebekka gesagt, außergewöhnlich. Da redet Gott die Frauen an. Warum nicht der Isaak in Frage kommt, wissen wir nicht. Jedenfalls, der Rebekka wurde gesagt, der Erstgeborene wird dem Nachgeborenen dienen und sich unterstellen. Wie geschrieben steht, in Jakob habe ich vorgezogen. Das heißt, ich habe die Auswahl getroffen. Ich nehme aus der Familie nicht alle, sondern ich nehme den Jakob heraus. Das hängt alles mit Auserwählung zusammen. Der kommt zuerst für mich in Frage. Und den Esau, den habe ich für immer unter den Fluch gestellt. Nein, den habe ich zurückgestellt. Da steht zwar das Wort hassen, aber das Hassen müssen wir wirklich verstehen. Der ist momentan nicht in Bearbeitung. Der kann sich leisten, was er will, und Gott stört ihn gar nicht in der Ausführung seiner Eigenwilligkeit. Ja, den kann ich nicht gebrauchen. Das kann sich die ganze Christenheit, da kann sie sich beschweren. Und die Frommen können sich darüber aufregen, Gott macht nicht mit allen zu gleicher Zeit Heilsgeschichte. Heilsgeschichte heißt, dass Gott nicht alles auf einmal mit allen macht. Heilsgeschichte heißt, dass er in Etappen rettet. Er rettet heute und jetzt nicht alle. Darf man gar nicht überall verkündigen. Da fallen die in Ohnmacht. Sondern wie rettet er? Nach seiner festgelegten Ordnung und Reihenfolge, so steht es da. Der göttlichen Bestimmung. Deshalb gibt es eine Auserwählung, die allein Gott trifft und auch verantwortet. Ist das ein Gedanke, der uns als gläubige Eltern auch zur Ruhe kommen lässt über die nicht geratenen Kinder, die nicht gläubig werden trotz unserer Beten? Denken wir doch einmal darüber nach, wie die Familien im Alten Testament, was die für Zwist und Auseinandersetzung hatten, nur weil Gott den einen vor den anderen gestellt hat. Dieser ewige Streit im Hause des Jakob. Nur weshalb? Weil Gott gesagt hat, ich gehe mit Josef. Ja. Natürlich war das auch nicht Fastenordnungen, bunten Rock zu geben und viele Begünstigungen, aber er hatte auch Träume. Offenbarung hatte er. Ja, also mit diesen klaren Aussagen der Schrift bricht der Stolz und der religiöse Wahn zusammen, dass mit Fleisch und Blut, dass Leistung und gute Werke bedeutungslos geworden sind und nichts zählen. Vor Gott in Frage der Heilsgeschichte zählen sie nicht. Der Begriff Erstling sagt aus, was sagt der Begriff Erstling aus? Wir lesen es ja oft, dass es auch nicht nur Erstlinge, sondern Nachkommen gibt. Spätlinge. Schon das ist eine Ungeheuerlichkeit unter der religiös frommen Denkweise. Nun geht aber Gott den Weg der Heilsgeschichte nur über Erstlinge. Nur über Erstlinge. Zum Ganzen, nur über eine Auswahl zum Gesamten. Zu allem. Israel wird nach dem Wohlgefallen Gottes neugezeugt zu Erstlingen seiner Schöpfung, Jakobus. In der Schöpfungsreihe unter den Völkern ist Israel der Erste. Nur über Erstling hin zum Ganzen, nur über Auswahl hin zu allen. Ja, also deshalb trägt Israel als Ganzes, als Erstling den Geist Gottes und wartet auf die Sohnschaft, mit Christus völlig eins zu werden. Zuerst kommen die Erstlinge an die Reihe, eine kleine Schar, die Gott immer aus der Masse herausnimmt. Das hängt mit dem Begriff zusammen. Erstlinge, zuerst Erstlinge. Das Wort steht also sehr klar in Jakobus 1,18. Es sind nicht alle, sondern nur die, die Gott vorher bestimmt hat, die er zuvor erkannt hat, vor ihrer irdischen und menschlichen Existenz, nämlich dem Sohn als Erstgezeugter gleich zu sein. Das ist es. Da haben wir es immer zuerst nicht mit uns zu tun, als wären wir der größte Liebesgegenstand. Nein, er ist es. Er ist es, der durch uns, den Erstlingen, seine Wahl getroffen hat und sich verherrlichen will. Die ganze Schöpfung steht ja in der Reihenfolge immer hinter ihm, dem erstgeborenen Sohn. Und wenn er vom Himmel zurückkommt, dann geht es auch dann nicht um alle. Ist auch so ein verkehrter Denkweis. Wenn er wiederkommt, sichtbar, zuerst zur Gemeinde, aber auch dann später sichtbar, dann denken, daher kommt, dass die ganze Welt neu gemacht wird. Nein, 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 nein. Er kommt speziell mit seiner Gemeinde. Ja. Eretz Israel auf dem Ölberg. Und da geht es nicht um die ganze Erde und Welt, sondern nur erst einmal um die Erneuerung des Volkes Israel. Damit das Volk Israel dann aber auch die anderen Nationen erneuern kann. Also die Reihenfolge ist hier sehr klar angegeben. Wenn er vom Himmel zurückkommt, dann geht es nicht um alle, sondern um die, die des Christus sind. So steht es da. Wenn er kommt, nehmen wir erst mal an, die Ankunft zu seiner Gemeinde. Ja, dann steht da, dann geht es um die, die des Christus sind. Stufenweise, etappenweise geht es dann über die Äonen, bis alle Feinde und Finsternismächte unter seine Füße stehen und der Tod für immer aufgelöst und in Sieg verschlungen sein wird. Das ist es. So wird die Reihenfolge. Wir kommen ja in diesen 3 Stunden noch einmal darauf zurück. Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes. Nach dem Königreich Gottes. Das Wort Reich ist zu wenig. Da steht immer Basilea Königreich. Ja. Dieses Reich hat immer einen Herrscher. Deshalb sollten wir nicht nur Reich sagen, sondern Königreich. Zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden, wird auf euch zufallen. Ja, also diese Verheißung zeigt uns die Königsherrschaft Gottes und des Christus auf Erden. Und wir fragen, was wird denn hinzugefügt? Was wird denn hinzugefügt, wenn man zuerst nach diesem Königreich trachtet? Wir werden in diesen Tagen manches in Frage stellen müssen, auch manche persönlich private Sichtweise, die wir bisher aus der Schrift gesehen haben, das macht gar nichts. Wir dürfen uns ruhig einmal kritisch hinterfragen, weil wir auch von der Tradition alle geschädigt sind. Und wir denken, weil das nun 50 und 100 Jahre so gedacht und gepredigt wird, muss das wahr sein. Ich bin ein sehr kritischer Geist von Hause aus und habe mich und vieles andere, auch die Gesellschaft, damals Sozialismus tiefgründig hinterfragt und ich hinterfrage die Politik heute noch sehr kritisch. Da muss man nicht vom Glauben abfallen. Wenn man meint, der Ullmann hat sich jetzt an der politischen Seite gewandt, auf keinen Fall. Ich will nur manches kritisch beurteilen und nicht alles so akzeptieren, was wir über die Medien zu zeigen, bekommen und damit manipuliert werden. Es geht hier bei diesem Text um irdische Segnungen. Da geht es, was geht es, was hinzugefügt wird? Da geht es um Essen, um Trinken, um Kleidung und den Leib, um Säen und Ernten und vieles mehr. Ja, ich frage, passt eigentlich diese Verheißung zu uns? Da wird es nämlich gleich kritisch. Passt diese Verheißung zu uns? Natürlich dürfen wir auch um äußere Dinge beten. So abgehoben sind wir nicht, wenn wir an der Batsche sitzen. Da beten wir auch darum, dass der Herr uns herausführt. Aber es kann nicht das eigentliche Anliegen sein. Kann man dieses Wort auch auf die Gemeindeebene stellen? Matthäus 6 trachtet nach erst. Ja, ich habe manche Brüder sagen müssen, die auch in der Heilsgeschichte standen, wie kannst du so ein Wort in die Gemeinde hineinrufen? Das Reich Gottes ist nicht in erster Linie die Perspektive der Glaubensgemeinde heute und jetzt. Das würde sich dann so anhören, zuerst sinnen und suchen und trachten und denken wir nicht nach einem Zustand, etwa dem Königreich hier auf Erden, sondern wir trachten nach oben. Nach oben, da fragen wir zurück, was ist das oben? Oder wer ist der oben? Und was ist da gemeint? Das oben ist gefüllt mit er, der Christus. Wo der Christus ist, so lesen wir es im Text, sitzen zur Rechten der Majestät. Hier handelt es sich nicht um eine Sache, sondern um eine Personalbeziehung. Königreich ist also etwas mit Sachen, äußeren Dingen zu tun. Natürlich freut man sich, dass wir so in einer Ecke der Weltkugel leben, wo Friede ist. Überlegen wir doch mal, wie wir in Afrika leben, was da eigentlich, da wird um das, die Lebensexistenz gekämpft. Um nicht verhungern zu müssen. Wir werden aber ausgerichtet in der Gesinnung nach oben. Und das, was der Christus ist. Und weiter heißt es, sinnet auf das. Das geht nur mit dem Denksinn Christi, der uns geschenkt ist. Ein ins Dasein gestellter Mensch, der kann nicht nach oben denken. Der hat nur die sichtbare Welt vor sich. Und da wird investiert. Damit ich etwas, einen Ertrag von dieser sichtbaren Welt habe. Aber jetzt kommt eine Dimension in das Leben eines Menschen hinein. Und diese Dimension ist nicht von dieser Erde. Ist nicht sichtbar, nicht berechenbar, sondern sie ist von oben. Von oben. Und füllt uns mit einer Wertigkeit, die auf dieser Erde nicht zu finden ist. Diese Verse oder dieser Vers in Matthäus 6 zeigt den himmelweiten Unterschied zwischen diesem Text, Matthäus 6, wo es um irdischen Segen, den Bereichen des Lebens auf Erden geht und den Aussagen im Kolosserbrief. Der Gegensatz ist wirklich so groß wie Himmel und Erde. Die Gemeinde des Christusleibes ist gesegnet. Ja, jetzt kommen wir drauf. Nicht mit Reichtum und Glanz und was weiß ich. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und der geistliche Segen ist eben kein irdischer Segen. Er hat eine ganz andere Wertigkeit. Eine Wertigkeit, die unvergänglich, die bleibend ist, die unauflösbar ist. Geistlicher Segen. Und der ist nach Himmelswelt oder in den überhimmlischen Regionen. Dagegen hat es Israel immer mit den Segnungen auf Erden, den Segnungen des Königreichs Jesu Christi hier auf diesem Erdboden zu tun. Aber wer hat das schon erkannt? Und wer hat die Freiheit, diese Dinge zu verkündigen oder darauf aufmerksam zu machen? Ein weiteres Zeugnis von dem zuerst. Und seine Jünger fragen ihn und sprachen, Was sagen denn die Schriftgelehrten? Dass Elia zuerst kommen müsse, bevor der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn, brauche ich hier in dieser Gesellschaft nicht zu sagen, steht nicht für die Gemeinde. Er hat schon den Unterschied gemacht zwischen dem Tag Jesu Christi und dem Tag des Herrn. Aber der ist bedeutend, sehr bedeutend. Der Tag des Herrn steht nicht zuerst für die Gemeinde, die dürfte schon früher. Wann? Am Tage Jesu Christi vollendet sein. Was sagt Paulus? Der in euch angefangen hat, der wird das Werk auch hindurchtragen, bis, malt euch doch das Wort an, bis zum Tag Jesu Christi. Das ist der Abschluss. Bis zum Tag Jesu Christi. Ja, also, die Gemeinde durfte früher am Tag Jesu Christi vollendet und zu ihm emporgerückt sein. Und im Gegensatz, der Tag des Herrn ist ein furchtbarer Gerichtstag, der in die Letztzeit, in die Zeit der 70. Jahrwoche gehört. Ja, jetzt fragen wir, jetzt wird's mal ernst, kommt etwa der Elia vor der 70. Jahrwoche? Wir lesen oft die Bibel, aber sind auch sehr träge, einmal nachzudenken. Was meint eigentlich dieser Text? Vor dem Tag des Herrn. Es ist ja bekannt, dass die letzten 7 Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Christi, nämlich dem König und Messias Israel, zweigeteilt sind. Die letzten sieben Jahre. Die ersten 3,5 Jahre werden wie? Mit Friede, mit Sicherheit und der Verkündigung von 2 Zeugen besetzt sein. Die 7 Jahre sind auseinandergeteilt in der Schrift. Steht schon 2000 Jahre in unserer Bibel. Aber viele haben keinen Zublick. Und ich weiß, wenn wir so eine Fahrt hinter uns haben, uns heute Abend nochmal zu konzentrieren mit der 70. Jahrwoche, das ist ja außergewöhnlich, aber wir werden diese Wortdienste insgesamt zu Hause nochmal durchhören und da uns Gedanken machen können. Also die ersten 3,5 Jahre werden mit Friede und Sicherheit besetzt sein, Verkündigung von 2 Zeugen. Und dann kommt ein ganz gewaltiger Bruch. Ein Bundesbruch, weil nämlich ein Bund gemacht worden ist für 7 Jahre. Mit wem? Ja, mit wem sonst? Nicht mit Deutschland, sondern mit Israel, mit seinem Volk. Mit seinem Volk. Ja. Und in dieser Zeit, in den ersten 3,5 Jahren gibt es auch einen Abfall vom Gesetz und die Enthüllung des falschen Messias als der Gesetzlose. Vielleicht schauen wir uns doch erst kurz einmal die Skizze an. Einfach einschalten. Einfach einschalten. Das sind die letzten 7 Jahre. Und wenn wir von Endzeit reden, dann redet die Schrift nur von diesen 7 Jahren. Deshalb sollten wir nicht so vorschnell sein, dass wir in der Endzeit leben. Die Endzeit ist ganz klar ausgeschildert, sind die letzten 7 Jahre. Und die 7 Jahre sind noch einmal geteilt in der Mitte. Und da haben wir den ersten Teil, wo man sagt Friede, Sicherheit. Für wen gibt es Sicherheit? Für das Volk Israel. Das ist eine Prophetie für den Nahen Osten und nicht für Deutschland, England und Frankreich. Sondern für den Nahen Osten. Wir haben aber auch in den ersten 3,5 Jahren den Abfall vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Und in dieser Mitte der Jahrwoche wird also der Bund, der beschlossen ist, mit Israel für 7 Jahre gebrochen. Und dann wird eben auch das Aufhaltende, das wird bis hierher bestehen. bis hierher. In der Mitte wird das Aufhaltende hinweggenommen. Und wenn die Gemeinde das Aufhaltende sein sollte, dann wird die Gemeinde bis in der Mitte der Jahrwoche hier bleiben. Das ist Konsequenz im Denken. Deshalb habe ich mich davon abgestellt, dass die Gemeinde jemals das Aufhaltende ist. Ich wollte nur mal eine Skizze zeigen, wo ganz links, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Das wären die ersten 3,5 Jahre. Und für mich persönlich beginnt der Tag des Herrn, die große Drangsal, nicht mit der 70. Jahrwoche, sondern in der Mitte. In der Mitte der 70. Jahrwoche beginnt der Tag des Herrn. Vorher gibt es das Zeugnis des Elia und vielleicht Mose mit 3,5 Jahren. Predigen die ein Evangelium und was predigen sie in diesen 3,5 Jahren? Was haben sie zu predigen? Das Geheimnis der Gemeinde? Nein, überhaupt nicht. Sondern das Evangelium des kommenden Königreiches, was kommen wird, steht eindeutig da. Und das Evangelium des Königreiches wird verkündigt werden rund auf dem ganzen Erdball. Und da meinen, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, nein, das werden die 2 Zeugen tun. Die werden das Evangelium verkündigen. Ja, wir können jetzt wieder Zeichen ausstellen. Zuerst wird Elia kommen müssen, bevor der Tag des Herrn anbricht. Wir gehen weiter. Eine sehr interessante Stelle finden wir in Apostelgeschichte 11. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wo kommt der Name Christ her? Ist eigentlich gar keine Prägung des Heiligen Geistes. Andere, von draußen. Ich weiß nicht, wie sie in Neudorf über uns reden. Jedenfalls andere haben gesagt, das sind Christen. Das sind Christen. Für mich ein verächtlicher Ausdruck, ein Spottname, den Außenstehende über die versammelte Schar der Gläubigen verwenden. Ich sage noch einmal, der Name Christ ist keine Prägung des Heiligen Geistes. Aber die Tradition hat ihn zum Synonym für alles Göttliche gemacht. Fast keine Predigt hört man. Kein sogenannter Gottesdienst läuft ab, wo der Begriff Christ nicht vorkommt. Und wir darin als Christen genannt werden und dass es Gott um das Christentum ginge. Altes, ganz alter Kohl ist das. Und großer Unsinn. Wovon redet denn die Schrift, wenn es um Gläubige geht? Wovon redet sie denn? Ihr Geliebten, ihr Glaubenden, ihr Treuen, ihr Auserwählten, ihr zuvor bestimmten Kinder und Söhne Gottes als Glieder des Christus und Erben Gottes und Miterben Christi. Diese Verkündigung hat sich auf der ganzen Ebene umgestellt. Da machen die heißgeschichtlichen Kreise keine Ausnahme. Das Tragische ist nur, dass sich keiner aufregt und beschwert. Alles hat sich umgestellt. Jetzt wollen wir uns noch ein sehr wichtiges zuerst anschauen. Es ist jene Weichenstellung von Israel weg zu den Nationen. Liebe Geschwister, als mir das mal aufging, und ich habe diese Wörter immer wieder bunt ausgemalt, das zuerst und das dann, um zu merken, Moment mal, da sind da einzelne Stationen gemeint. Ich kann doch nicht alles, was zu laufen begann, für mich persönlich herübernehmen. Das geht doch gar nicht. Dieser Werdegang Heil und Rettung für die Nationen ist ja Verheißungsgut im Alten Testament, dass die Nationen, ich nenne bewusst Nationen und nicht Heiden, dass die Nationen einmal von Gott gesegnet werden. Altes Testament, Abraham, ist das so schwer? Durch dich und deinen Samen werde ich alle Nationen segnen, alle Generationen ins Licht stellen. Die Nationen haben eine Gottesverheißung, insgesamt. Aber das nur im Blickfeld auf ein gerettetes und zurechtgebrachtes Israel. Es geht nicht an, dass Nationen gerettet werden, ohne dass Israel vorher neu gemacht worden ist. Das geht nicht an. Das ist die Grundursache. Als aber dieses Volk, und zwar das 12-Stämme-Volk, den Messias ablehnte, den ausgegossenen Geist lästerte, den Jakobus umbrachte und den Stephanus steinigte, geriet Israel unter den bereits angekündeten Fluch. Und wer hat ihn angekündigt? Liebe Geschwister, wir hängen wirklich tief. Wer hat ihn angekündigt? Jesaja. Jesaja 2 steht so deutlich da. Ja, er hat auch das Gericht und die Verstockung, die Zerstreuung unter den Nationen gesagt. Sehr deutlich. Und unser Herr, was hat er gemacht? Ihr könnt doch nicht glauben. Weshalb könnt ihr nicht glauben, fragt er. Weil Jesaja zuvor gesagt hat, eure Herzen sind verstockt, damit ihr nicht sehend, seht, hört und hören und ihr euch bekehret. Nein, Jesus nimmt diesen Fluch noch einmal auf vor dem Kreuz. Vor Pfingsten. Und Paulus erwiderte ihn dann zum Schluss im Apostel 20. Dabei hatte Gott parallel zu dieser Fluchgeschichte Israels den Saulus schon abgestellt und ausgesondert und für das Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde für die Nationen bereitgestellt. Dass jetzt Evangelium der Rettung eine Frohbotschaft ohne die Mitwirtschaft Israels für die Nationen gelangte, war etwas außerordentlich Neues und Nicht-Dagewesenes. Das konnte die Urgemeinde und auch die 12 Apostel nur sehr schwer verkraften. Apostel 13, ich habe also die Bibeltexte, mir wieder die Mühe gemacht, euch das zu drucken. Ihr könnt also dann die Bibeltexte alle mit nach Hause nehmen. Weil die Zusammendrängung von Schriftworten wir kaum behalten und wir nacharbeiten müssen. Das ist sehr wichtig. Und die Zeugen Jehovas, die haben eine super Arbeit. Die nehmen nämlich den Text mit und haben solche Stunden, wo das Wort noch einmal wirklich durchdacht wird. Man wünscht es, aber es bleibt unter den Frommen kaum Zeit. Kaum Zeit, sich noch einmal über das Wort unterhalten zu können. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir den Barnabas und den Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Natürlich müssen wir uns fragen, was denn das für ein Werk sei, wozu Saulus und Barnabas berufen wurde. Etwa das fortzuführen, was aufgehört hat? Was denken wir denn? Nur mal eine Regenerierung, dass wieder etwas aufgefrischt wird. Apostelgeschichte 22, es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückkehrte und im Tempel betete, dass ich, Paulus, eine Entzückung hatte, eine Entrückung. Ich geriet in Ekstase und sah ihn. Wen? Wen? Den erhöhten und verherrlichten Christus. Nicht nur bei seiner Bekehrung hat er damit zu tun gehabt, sondern auch in Jerusalem. Er sah ihn sitzen zur Rechten der Majestät. Und dieser sprach zu mir, eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und er sprach zu mir, gehe hin, denn ich werde dich weit, weit weg hin zu den Nationen senden. Auch Apostel 26, indem ich dich herausnehme aus dem Volk Israel und den Nationen, zu welchen ich dich sende. Mit diesem Auftrag des Paulus an die Nationen lief auch ein anderes Evangelium mit einem anderen Inhalt und einer anderen Zielgebung. Jetzt wird's ganz ernst, liebe Geschwister. Was ist die andere Bestimmung? Was ist das andere Evangelium, liebe Geschwister? Nicht mehr die Erde, sondern die Himmel. Nicht mehr ein Volk, sondern, sag's doch, eine Auswahl. Nicht mehr ein Volk das Ganze, sondern nur eine Auswahl. Auch territorial hat Gott sich von dem heiligen Land der Verheißung verabschiedet und seinen Weg zu den Nationen gelenkt. Nicht mehr ein Volk, sondern Herausgerufene und Auserwählte. Und diese sind alle Glieder an dem Leibe des Christus, wo er das Haupt davon ist. Ich frage, hat es das schon einmal gegeben? Ist ein solches Evangelium schon einmal verkündigt worden? Ich muss diese Frage stellen, weil sie kaum beantwortet wird. Hier schon. Aber ich frage trotzdem, weil ich ja nicht nur hier in dieser Gruppe Evangelium predige, sondern eben auch ja, in anderen Kreisen. Weder ein Abraham, noch ein Mose, einer der Propheten, noch die 12 Apostel durften hineinschauen, was Gott als Vorsatz vor allen Schöpfungen und Äonen in sich getragen hat. Und nun zu diesem Wichtigen zuerst. Wegen des Konfliktes waren die Apostel und Leiter der Urgemeinde in Jerusalem zusammengekommen. Das Apostelkonzil, außerordentlicher Parteitag. Und wie lange die dort gestritten haben, das wissen wir nicht. Jedenfalls, es ging hoch her. Nicht so friedlich, wie wir hier zusammensitzen, sondern es steht, sie stritten hart miteinander, kann man sich vorstellen. Der Paulus erzählte hinten im Winkel, in so einer Versammlung, seine Glaubensdaten, wie Gott wirkt hat und in der Nation und vorne die Orthodoxie und auch die 12 Apostel. Das geht doch nicht an, dass auf einmal Leute von draußen, die Hunde sind, da übers Evangelium und ohne irgendetwas anderes am Fleisch machen zu lassen, gerettet werden. Kommt überhaupt nicht in Frage. Es ging hoch her, Bügel hoch her. Jedenfalls, das Schlussplädoyer hält an der Jakobus. Als mir das aufgegangen ist, liebe Geschwister, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja, das kann nicht sein. Apostel 15. Petrus hat erzählt, das war also zu dem Konzil zu Jerusalem, und stritten, ob sie mit Paulus einverstanden waren. Und der Petrus hatte ja große Mühe, seine ganze Mannschaft zusammenzuhalten. Und zu erklären, dass Gott den Heiligen Geist den Nationen gibt, gleich auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Und daraufhin nimmt nun der Jakobus beim Schlusswort Bezug. Wenn ihr an 14 schreibt, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst zuerst nicht uns Israeliten, sondern zuerst die Nationen angenommen hat. Eine riesengroße Weichenstellung. Also dass dem Jakobus dieser Begriff über die Zunge gerutscht ist, möchte ich mal sagen, menschlich, außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Ich werde dann Beweis bringen, was das für eine umwälzende Aussage war. Zuerst die Nationen. Und die Nationen nicht insgesamt, sondern um aus ihnen. Bitte das ausmalen. Weil es Gott nicht um die Nationen generell geht, die wie durch Abraham alle gesegnet werden sollen. Das ist heute nicht dran. Das ist erst dran, wenn ganz Israel gerettet ist. Heute nimmt Gott eine Auswahl aus den Nationen. Und das ist ein Geheimnis, das hat es überhaupt nicht gegeben. Ja, also, und damit stimmen dann auch die Propheten überein. Zuerst. Natürlich hat Jakobus nicht von einem Leib Christi gesprochen. Weshalb nicht? Immer wieder Gedanken, die wir lesen, hinterfragen. Das ist so wichtig, ist das. Warum? Warum konnte der Jakobus nicht von dem Leib Christi sprechen?
Weil er unter Gesetz stand.
Bitte?
Er stand doch unter Gesetz.
Ja, das ist für mich nur zum Teil richtig. Weshalb? Weil das Geheimnis der Gemeinde noch nicht geoffenbart war. Erst wann wurde das Geheimnis der Weg frei zu den Nationen? Durch Israels Fall. Paulus war nur das Mittel. Erst durch Israels Fall wurde uns Nationen die Rettung möglich. Und deshalb gab es bei diesem großen Apostelkonzil noch kein Wort über Gemeinde, Leib Christi, gab es nicht, konnte es nicht geben. Aber stellen wir uns doch einmal vor, die gesamte Jüngerschaft, einschließlich der Apostel, waren total irritiert, weil das nicht angehen kann, dass jetzt Menschen aus den Nationen gerettet werden, ohne dass sie und Israel einen Anteil daran haben. Der Satz zuerst die Nationen stellt alles bisherige auf den Kopf. Nicht nur schwindelig 20 oder 30 Jahre zurück, das zuerst entdeckt zu haben, vielleicht auch noch länger. Denn erst wenn diese Aktion abgeschlossen ist, eine Auswahl aus der Nation, was passiert da? Was passiert da? Kommt Israel wieder an die Reihe. Das sagt es der Jakobus. Das schreibt in dem Text fährt er fort, danach. Aha. Aha. Jetzt haben wir ein zuerst und dann ein danach. Was ist das danach? Dann werde ich wieder zurückkehren und werde diese verfallene Hütte Davids wieder aufrichten, auf das dann alles, was übrig geblieben ist, den Herrn suche dazu alle Nationen. Merken wir? Eine Reihenfolge mit dem zuerst, dann und danach. In dieser Ausführung erst eine Auswahl der Nationen, dann die zerfallene Hütte Davids, Israel zieht daheim, wird ein Staat, und dann kommen alle übrig gebliebenen dran. Mal drüber nachgedacht, was das heißt? Übrig gebliebenen? Was wird diese Erde durchleben noch? An Gericht ist es nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. Übrig geblieben. Und dann alle Nationen. Wir kommen ja bei der dritten Betrachtung noch einmal darauf zu sprechen. Noch einmal zurück zu dem, was bisher prophetisch bekannt war. Apostelgeschichte 3, 25. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott unseren Vätern verordnet hat, indem er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Euch, so steht's da, euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht erweckte, ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euren Bosheiten abwendet. Das war also Apostelgeschichte 13, das war nach Pfingsten. Da war das Blickfeld doch alles klar. Israel, da gab es noch keine Gemeinde aus den Nationen. Ging gar nicht an. Und jetzt wird auf einmal alles umgedreht. Und vom Fuß auf den Kopf gestellt. Kein Wunder, dass die theologischen Hoch- und Fachschulen bis heute nicht erkannt haben, was denn damals umgestellt wurde. Nee, wo gibt's denn? Wo gibt's denn? Ich weiß, dass in Gießen in der Theologischen Hochschulfakultät jetzt ein Lehrstuhl eingerichtet worden ist mit Israel. Aber was sie dort verkündigen, und weiß ich jetzt auch nicht. Aber man muss sich mal überlegen, diese Jahrtausende, was da alles ausgebildet worden ist an Theologen. Kein Blick für das, was da gelaufen ist. Obwohl es dem Paulus klar war, wohin er zu gehen hatte, mühte er sich mit allen Kräften, den Juden und Nationen das Evangelium zu predigen. Und jetzt lese ich ein paar Stellen, werden wir eigentlich beeindruckt sein. Römerbrief, Korintherbrief. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft zum Heil, zur Rettung jedem, sowohl den Juden zuerst, als auch den Griechen. Immer, immer hinten dran. Oder Römer 2. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl den Juden zuerst, auch den Griechen. Das sind dann die ersten Briefe, wo Paulus in dieser Zeit auch unter den in der Synagoge dem Israeliten das Königreich-Evangelium verkündigt hat. Oder Römer 3, was ist nun der Vorteil der Juden und Israeliten? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was gehört ihnen? Die Sohnschaft unter den Völkern, der Erstling unter den Nationen, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Dienst, die Verheißung und die Väter und der Messias nach dem Fleisch. Wir haben keinen Bezug zu den Vätern, oder haben wir einen Bezug zu den Vätern? Der Abschied des Paulus von Israel hat ihn fast das Herz gebrochen. Wie oft nimmt er Anlauf, sich abzusetzen. Und man hat aber auch den Eindruck, dass es ihn mit Leidenschaft zu seinem Volk zog. Und wenn ich könnte, so formuliert er, da würde ich von Christus weg verflucht sein, wenn es eine Chance gäbe, Israel zurückzuführen zum Heil und nicht in die Zerstreuung. So war seine Liebe zu seinem Volk. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen zuerst. Musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Israel zuerst. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Schon interessant. Diese Weichenstellung, auch das Werden einer Gemeinde, beginnt nicht zu Pfingsten. Meine Güte, das ist doch sehr klar, wo es hingehört. Aber die gesamten Verkündigungen zu Pfingsten, wenn man, ja, muss man sich wundern. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Also wir merken den Prozess, den Paulus durchlebt hat. Er konnte sich fast nicht von der Synagoge trennen. Immer wieder rannte er in die Synagoge. Man hat Dresche bezogen. Aber es hat lange gedauert, bis er gemerkt hat, nein, das kann nicht mein Auftrag sein. So sei es euch nun kund, dass dieses Heil Gottes die Nationen gesandt ist. Sie werden hören. Apostelgeschichte 28. Warum ist das der Gemeinde, den Gliedern des Christusleibes nicht bekannt? Ich frage immer wieder. Es tut einem manchmal weh und man hat ja so viele Menschen im Gespräch und man möchte liebevoll ihnen weiterhelfen. Auch von der Schrift her, das Verständnis, das ist wie eine Betonwand. Das ist also. Weshalb ist es ihm bekannt? Wie oft muss Paulus in den Briefen auf seinen ihm gegebenen Auftrag hinweisen, wozu ich bestellt worden bin, als Herold, als Apostel. Und ich sage die Wahrheit, ich schwindel doch gar nicht. Ich täusche euch damit. Ein Lehrer der Nationen im Glauben der Wahrheit. Timotheusbrief, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold, als Apostel, als Lehrer der Nationen. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, nicht unter Israel. Bitte unterstreichen wir das da mal, weil es wichtig ist, sondern unter den Nationen, den unermesslichen, nicht zu Ende denkenden Reichtum, nicht nur zu glauben, sondern zu verkündigen, als Botschaft weiterzusagen. Der besondere Auftrag. Wir suchen Brüder, die in diesem Evangelium stehen. Und wir freuen uns, dass sich hier jedes Jahr eine ganze Menge bereitstellen. Außergewöhnlich. Noch ein paar wenige Zeugnisse zu dem zuerst ohne Kommentar. Und nicht wir, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und durch uns den Willen Gottes. Also es waren Leute, die zum Glauben gekommen sind, Und da sagt Paulus, ich habe mich gefreut, sie haben sich nicht zuerst hinter uns hergewandt oder hinter uns hergelaufen, sondern sie gaben sich zuerst dem Herrn. Liebe Geschwister, das läuft auch bei uns im Alltag so ab. Dinge, die als Probleme sind, bevor wir mit einem anderen reden und quatschen, zuerst dem Herrn. Er ist der Erste. Zuerst dem Herrn. Wir lieben. Und weshalb können wir lieben? Weil er uns zuerst geliebt hat. Was die Frommen sich einbilden, also könnten Jesus und Gott lieben und zum Glauben kommen, geht doch gar nicht an. Wenn dieses nicht zuvor in uns hineingegeben worden wäre, geht doch gar nicht an, weil er uns zuerst geliebt. Und wie hat er uns geliebt? Schon bevor wir waren in Gnade. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva. Oder indem ihr nun zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen später kommen werden, nach ihrem eigenen Willen und eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wer glaubt von den Theologen eigentlich noch an die Wiederkunft? Sichtbare leibliche Wiederkunft, die Theologen reden von Wiederkunft. Fragen wir sie doch, ob sie wirklich an die leibliche Wiederkunft. Da bleibt nichts für übrig. Wir hatten hier einen Kirchenkonvent vor vielen Jahren, da hat mal ein Theologe gesagt, 35 Pastoren waren zusammen, ich bin der Einzige, der an die Wiederkunft Jesu glaubt. 35. Und er der Einzige. Ja, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. Oder 2. Petrus 21, indem ihr dies zuerst wisset, da hat den Vorrang, dass keine Prophetie aus menschlichen eigenen Vorstellungen geschehen ist. Das sollen wir wissen. Ja, lasset euch von niemand, das ist die Apokalypse, gibt es ja nicht nur bei Johannes Offenbarung, sondern Paulus hat auch eine Apokalypse, aber die beschreibt er, wenn die Gemeinde weg ist. In 2. Thessalonicher, da steht, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Aus diesem Grund schon teile ich die 70. Woche, dass zuerst ist der Abfall in den ersten 3,5 Wochen. Und das ist der Abfall vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Würde also auch die Orthodoxie in Israel betreffen. Doch nicht die Christenheit oder die Gemeinde. Wir haben noch nicht mit Gesetzlosigkeit zu tun. Ja, also der Abfall ist keine Bezeichnung für die Endausreife der Gemeinde, sondern betrifft den Nahen Osten, Israel und das Sicherheitsbündnis von 7 Jahren. Die letzten noch ausstehenden 70. Jahrwoche noch Daniel. Wir haben schon eingangs davon gesprochen, dass das Zeugnis Elias und vielleicht Mose die ersten 3,5 Jahre betreffen wird. Wir werden ja in dieser Woche noch mehrmals darüber nachdenken müssen. Und genau in dieser Zeit vollzieht sich der Abfall vom Gesetz in die Gesetzlosigkeit. Anstatt den wahren, werden sie den falschen Messias akzeptieren. Das sagt unser Herr doch, der in den Gottesnamen kommt, den kennt er nicht an, aber der in seinem eigenen Namen kommen wird, den werde er anerkennen, annehmen. Das ist diese Zeit. Es gibt also eine Generation, wo der Herr seine Leute nach oben, zurück. Ich wollte noch den Text lesen, wo in Daniel von dem Abfall steht. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, Bundesschluss, wird er durch Schmeichelei zum Abfall verleiten. Aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. So, das letzte Zeugnis. Das werdet ihr alle geahnt haben. Das ist das aus 1. Thessalonicher 4,16. Denn der Herr selbst wird mit gebietetem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Also es sind hier drei hörbare Aktionen, die da ablaufen. Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und diese drei hörbaren Aktionen sind nur für die Toten in Christo, nicht für uns. Wir bekommen nichts zu hören. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach wir. Das ist ein Spannungsfeld. Wir, die wir leben und übrig bleiben. Es gibt also eine Generation, wo der Herr seine Leute nach oben holt und entrückt, sodass davon nichts mehr zu sehen ist. Da es sich um den letzten Rest oder die übrig geblieben handelt, wird das auch kein aufsehendes Schauspiel werden. Verstehen wir. Na, wegen der paar Männigen hier, die eben noch übrig bleiben. Deshalb steht übrig geblieben, sagen wir, das wird nicht eine Riesenschar sein. Das wird nicht Massen sein, sondern übrig gebliebene. Da einer, dort einer, da den Hans und dort die Lisa. Ja, übrig geblieben. Ja. Also, natürlich kann ich mir vorstellen, in einer Ehe oder Familie, wenn ein Teil nicht zu Christus gehört und deshalb das Frühstück allein eingenommen werden muss, könnte es schon ein bitteres Erwachen geben. Kann man uns vorstellen. Oder nicht? Selbst in einer Ortsgemeinde oder in einem Hauskreis wäre ein solcher Tatbestand katastrophal. Oder denkt ihr, jeder, die in die Gemeinde kommen oder in die Hauskreise kommen, die werden davon... Es wäre schön, wenn es so wäre, aber... Da habe ich auch meine Bedenken. Jedenfalls gibt es bei dieser Aktion ein Zuerst und ein Danach. Jahrzehnte im Glauben gestanden und nicht gewusst, was eigentlich der Text hier sagen will. Die Toten in Christo, fragen wir, wer sind denn diese? Wer sind diese? Sie kommen zuerst an die Reihe. Wieso? Ich denke, die sind bei Christus im Himmel. Warum sollen die zuerst drankommen? Fragen, die wir uns stellen müssen beim Textlesen. Das kommt einfach, wenn man nicht überliest, sondern mal stehen bleibt. Moment mal, die sind doch beim Herrn. Schon. Bei den Toten in Christo, das habe ich gelernt. Handelt es sich um die verweslichen Körper, die verwesliche Körperlichkeit, die ja bei dem Sterben von Geist und Seele getrennt wird. Das ist erstmal wichtig. Wenn Christus vom Vater gesandt herabkommt, dann, was passiert da? Dann bringt er alle und alles, was vorher bei ihm, nach Geist und Seele, lebendig gemacht mit. Was lebendig gemacht war mit. Er bringt die im Herrn Entschlafenen, so steht es da. Die im Herrn Entschlafenen bringt er nach Geist und Seele mit. Nicht im Todeszustand, noch in der Bewusstlosigkeit sind diese Glieder bei und mit ihm, dem Haupte, zusammen, sondern als lebendig gemacht. Und jetzt geht ein Befehlsruf, wenn er den Thron des Himmels verlässt, bringt er die im Herrn Entschlafenen mit. Jetzt geht ein Befehlsruf hinab, zuerst für die Toten in Christo. Und lassen die verweslichen Körper zuerst auferstehen. Das Wort auferstehen deutet an die Körperlichkeit. Sehr wichtig. Sie werden nicht auferweckt und werden auch nicht lebendig gemacht. Nein, sondern stehen auf. Weshalb? Das begründet Paulus. Denn das Verwesliche muss anziehen, deswegen die Unverweslichkeit, und das Sterbliche, das Vergängliche, muss anziehen, die Unsterblichkeit. Demnach wäre es denkbar, dass dieser Vorgang bei den Toten in Christo mit einer Leiblichkeit sich zeigt, die auch von uns, den Übriggebliebenen, gesehen und wahrgenommen werden könnte. Jedenfalls lässt das zuerst die Toten in Christo und dass danach wir, die Übriggebliebenen, eine solche Überlegung zu. Dass danach ist ein Zeitbegriff, danach. Das kann einen Augenblick, das kann aber auch Stunden und Tage bedeuten. Von der Auferstehung unseres Herrn und der Heiligen, die damals auch aus den Gräbern hervorkamen und gesehen wurden, bis zu seiner Hinwegnahme, Himmelfahrt, gibt es auch einen Zeitrahmen von 40 Tagen. Eines aber steht unzweifelhaft fest, dass die Verwandlung und die Entrückung der beiden, die aus dem Grabe und die noch Lebenden, wird in einem Nu, in einem Augenblick, in einem Zwinkern der Augen, en atomo geschehen und abgeschlossen werden. Das ist ein unteilbar Zeitgeschehen. 1. Korinther 15, 51, und damit schließe ich. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das in einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird er es und die Toten werden auferstehen und unverweslich sein. Und wir werden verwandelt werden. Liebe Geschwister, das ist also eine geistliche und eine gewaltige Siegesbotschaft über den Tod und alle Mächte der Finsternis. Tod, wo ist dein Sieg? Paulus ruft in diesem Zusammenhang das ganze Weltall auf und ruft hinein, keiner meldet sich. Und bei uns fängt Gott an und hört nie wieder auf, bis auch der Letzte und das Letzte lebendig gemacht und verklärt ihn anbeten wird. Wir werden in diesen Tagen noch mehr diese Verse bewegen müssen, auch noch von einer anderen Seite. Das wollen wir für heute Abend mitnehmen, dass ob wir nun leben, was machen wir da? Dann leben wir dem Herrn. Was sollen wir denn sonst machen? Ihr lieben Geschwister, was sollen wir denn sonst machen? Und wenn wir sterben, was machen wir da? Dann sterben wir dem Herrn. Ist euch egal, sagt Paulus, ob wir nun leben oder sterben, wir sind sein Eigentum. Und das ist eine solche Freude, liebe Geschwister, wir sollten viel mehr von einem Evangelium erfasst, erfüllt, durchdrungen werden. Da werden eben auch Dinge des Alltages relativiert. Sie werden klein, nicht bedeutungslos, aber sie werden klein. Sie verlieren ihre Einmaligkeit und auch ihre Gültigkeit. Und wir werden hineingestellt in eine Welt, die schon jetzt in uns lebt und wirklich ist, das ist der Christus und sein Wort. Wir freuen uns und danken, dass der Vater das begonnene Werk wunderbar hinausführen wird. Wir beten miteinander. Treuer Vater im Himmel, hab herzlich Dank, dass du uns auch heute Abend trotz Müdigkeit und Geschafftsein von deinem Wort erreicht hast und ins Herz hinein gesprochen hast. Wir danken dir. Dein Wort. Und dein Wort ist eine solche Energie, eine solche lebendige Kraft, die uns vermögend macht, dir zu gefallen und dir zu leben in allem. Und nun dürfen wir uns in dieser Nacht dir, deiner bewahrenden Gnade überlassen, erstatte du all die Kräfte, die wir auch heute ausgegeben haben. Uns ging es ja wirklich um dein Wort und die Gemeinschaft untereinander und mit dir. Und da dürfen wir uns alle unter deinem Gottesfrieden stellen. Der ist groß und gewaltig. Wir freuen uns und segne und grüße alle, die gerne hier mit uns zusammen wären, können es aber nicht mehr. Du bist ein Gott aller Gnade und du bist mehr als was wir verstehen. Hab Dank, dass dein Friede so tief ist. Wir freuen uns auf ein Ruhen in der Nacht und einen morgigen Tag. Amen. Amen.